Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Hier sind wieder die Kinderdocs und zwar bei mir im Studio hier des Hamburger Abendblatts. Es sind zwei erfahrene Hamburger Kinderärztinnen und wir sprechen heute über ein Thema, das ganz viele bewegt und das ist das Thema Zöliakie. Und unsere Kinderdocs werden uns verraten, was dahinter steckt, wen es betrifft, was man tun kann und alles, was man dazu wissen muss. Unsere Kinderdocs, das sind Dr. Claudia Haupt, Vorsitzende des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärztinnen Hamburg. Hallo Claudia.
Hallo Insa.
Und Dr. Charlotte Schulz, sie ist Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärztinnen Hamburg.
Ja, hallo.
Mein Name ist Insa Gall und ich bin Redakteurin beim Hamburger Abendblatt. Mit dieser Podcast-Serie, falls Sie das noch nicht gehört haben, liebe Eltern, schaffen wir so etwas wie einen vertonten Ratgeber zu allen Fragen rund um die Kindergesundheit. Viele Themen haben wir schon behandelt, von Impfen und Reisen, Grippe, Verletzungen, wann muss man in die Notaufnahme und vieles mehr. Und liebe Eltern, wenn ihr das verpasst habt, dann hört das gerne nochmal nach. Aber jetzt gehen wir mal direkt zu unserem Thema. Zöliakie, was ist das eigentlich, liebe Charlotte?
Ja, die Zöliakie ist eine Unverträglichkeit gegenüber einem Getreideeiweiß, dem Gluten. Das wird auch Klebereiweiß genannt. Und ganz wichtig ist, dieser Kontakt mit dem Gluten löst bei den betroffenen Patientinnen und Patienten eine Autoimmunerkrankung aus. Das heißt, es werden Antikörper gegen körpereigenes Gewebe gebildet. Es ist also in dem Sinne keine Allergie.
Keine Allergie, das denken ja die meisten Menschen falsch, ich auch.
Genau, also dieses Gluten, wo ist Gluten enthalten? In verschiedenen Getreidesorten, also in Weizen, in Gerste, in Roggen und in vielen verwandten Getreidesorten, also wie Dinkel, Grünkern und anderen. Und es ist eben so, dass der Kontakt mit dem Gluten, wenn man eben eine gewisse Bereitschaft dazu hat, dann dazu führt, dass diese Autoimmunerkrankung stattfindet oder ausgebildet wird. Genau.
Ja, und Voraussetzung dafür, dass man diese Erkrankung überhaupt bekommen kann, ist ein bestimmtes genetisches Setting, sagen wir. Man braucht also so eine bestimmte genetische Bereitschaft, die fast 30% der Bevölkerung auch haben. Aber längst nicht so viele Menschen entwickeln dann auch die Zöliakie. Man geht davon aus, wie bei vielen anderen Autoimmunerkrankungen auch. Autoimmun hatten wir schon mal erklärt, ne, wo praktisch der Körper fälschlich annimmt, dass ein natürlicher Stoff, den er eigentlich tolerieren müsste, gefährlich ist und dagegen eben Abwehrmaßnahmen einleitet. Und bei diesen Erkrankungen ist es recht häufig so, dass man die Veranlagung in sich trägt und dann zur falschen Zeit der falsche Virus zum Beispiel in einer bestimmten Phase und dann manifestiert man diese Erkrankung. Und so ist das auch bei der Zöliakie. Man braucht also das genetische Setting, man braucht den Glutenkontakt, also zu diesem Getreideeiweiß und dann noch irgendeinen anderen Auslöser, der dafür sorgt, dass man jetzt und nicht zu einem anderen Zeitpunkt diese Glutenunverträglichkeit dann auch tatsächlich bekommt.
Das ist ja total interessant, dass das keine Allergie ist. Wann sollte man denn darüber nachdenken, das mal zu untersuchen? Oder woran stellt man fest, dass da vielleicht bei meinem Kind etwas nicht stimmt?
Ja, vielleicht sollten wir sagen, was eigentlich geschieht bei einer Zöliakie. Dann können wir dir auch sagen, welche Symptome darauf hindeuten könnten.
Die Autoimmunreaktion führt zu einer chronischen Entzündung der Dünndarmschleimhaut. Und diese Entzündungsreaktion letztendlich bewirkt, dass die Oberfläche dieser Schleimhaut, die ja so ganz zipfelig ist, wir nennen das Zotten, diese zipfeligen Ausstülpungen der Schleimhaut, die vergrößern die Oberfläche der Dünndarmschleimhaut. Und im Rahmen dieser Entzündungsreaktion werden diese Zotten zerstört. Also die werden einfach sozusagen verschwinden. Wir nennen das eine Zottenatrophie. Und das bedeutet natürlich, dass die Oberfläche, die mir für die Nährstoffaufnahme, für die Verdauung zur Verfügung steht, um ein Vielfaches schrumpft, weshalb daraus eben dann auch die entsprechenden Symptome, der Nährstoffmangel, die Gedeihstörung, Gewichtsverlust sich erklären.
Genau, und zu deiner Frage, wann muss ich dran denken? Also die klassische Zöliakie ist die im Säuglingsalter, die auftritt, wenn der Getreidebrei eingeführt wird. und die dann auch teilweise wirklich recht dramatisch mit dann auch Gedeihstörung, was du schon erwähnt hast, dass die Kinder gar nicht mehr zunehmen und gar nicht mehr wachsen und schlimme Bauchschmerzen haben, aufgetriebene Bäuchlein haben, so fettige Stühle. Das ist eigentlich so ein ganz klassisches Bild, da denkt man natürlich sofort daran. Aber das Wort Chamäleon, das passt total gut, weil
auf die Zöliakie?
Ja.
Die Zöliakie ist ein Chamäleon.
Ne? Ja, die Zöliakie ist ein Chamäleon, insofern als sie unglaublich vielgestaltig ist und von völlig symptomfrei bis zu sehr schwer krank eigentlich alles möglich ist. Und ein paar Sachen hattest du ja eben schon erwähnt, es könnten aber auch nicht mit dem Verdauungstrakt assoziierte Symptome auftreten. Ja, wir haben schon Kinder gehabt, die hatten Konzentrationsstörungen, die hatten Antriebsarmut, die hatten dauernd Muskelschmerzen, Kopfschmerzen. Also man,
so eine Reizbarkeit, ja, ne? Das ist auch das, was ehrlich gesagt bei der klassischen Zöliakie, diese Kinder sind irgendwie unglücklich.
Die sind gnatschig, ne?
Die sind gnatschig, aber eben auch bei älteren Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen ist das oft retrospektiv so, dass sie sagen, wenn sie da sozusagen die Behandlung eingeleitet haben und es ihnen besser geht, dass sie erst merken, was eigentlich alles irgendwie falsch war oder was alles sich eigentlich gar nicht gut angefühlt hat vorher.
Aber das finde ich total irre. Das ist eine Zöliakie ist eigentlich eine Unverträglichkeit von Gluten, und aber dass die sich jetzt bemerkbar macht in Reizbarkeit und Antriebslosigkeit.
Also wir sprechen auch von
das einer ist ja
System,
wirklich schwer zu diagnostizieren, oder?
Ja, also ich würde mal sagen, also für uns Kinder- und Jugendärztinnen ist das total präsent. Also das ist etwas, das ist unser tägliches Brot, was im Hinterkopf bei uns allen ist und wo wir sicher auch sehr häufig dran denken. Aber es ist einfach ganz wichtig zu sagen, es ist eine Systemerkrankung. Es ist eben nicht nur eine Darmerkrankung. Und daher kommt es eben, dass man so viel verschiedene Symptome auch entwickeln kann.
Können wir da der Stelle vielleicht was zur Häufigkeit sagen? Weil wir wissen, dass es etwa 1% der Bevölkerung eine Zöliakie hat. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist echt total viel. Und die deutsche
Zöliakie-Gesellschaft,
genau, danke, hat Daten erhoben, die zeigen, dass auf jeden bekannten Zöliakie-Patienten rein statistisch nochmal ungefähr 8 bis 9 nicht erkannte Zöliakie-Patienten kommen. Oha. Ja, tatsächlich. Und wir sehen das ja auch regelhaft. Ich weiß nicht, ob du es eben schon erwähnt hattest, Charlotte, dass wenn wir die Kinder diagnostizieren und dann die Eltern auch untersuchen, dass ganz viele dabei sind, die auch die Krankheit haben, aber das eben noch nicht zuordnen konnten. Und was du geschildert hast, habe ich auch schon so häufig erlebt, dass dann Mütter diagnostiziert werden, eine glutenfreie Diät beginnen und dann erst hinterher wissen, dass etwas nicht okay war,
weil
es ihnen plötzlich viel besser geht. Mhm. Genau, wir hatten noch nicht alle Symptome erwähnt.
Also ich glaube, wichtig nochmal zu sagen ist, dass dieser Nährstoffmangel einfach somit das Entscheidendste ist, denn daraus resultieren so viele Probleme. Also es ist Eisenmangel, dann bestimmte Vitaminmangel, dann eben die mangelnde Gewichtszunahme, aber auch Osteoporose, also eine verminderte Knochendichte. Es kann eine verzögerte Pubertät auftreten oder das kann der Grund dafür sein, für die verzögerte Pubertät, letztendlich auch für Unfruchtbarkeit. Also es sind so viele Dinge.
Die Verstopfung hatten wir noch nicht erwähnt, weil obwohl der Durchfall das typischere Symptom gerade bei den ganz jungen Kindern ist, fallen auch Patienten einfach dadurch auf, dass sie eine Verstopfung haben und sonst eigentlich nichts Greifbares.
Mhm. Gibt es denn eine bestimmte Altersgruppe, die dann, wo es besonders häufig auftritt, also ein Lebensalter, wo bei Kindern sich das entwickelt oder sichtbar wird?
Also man sagt, dass es am häufigsten, also diejenigen, die die genetische Disposition, also Bereitschaft mitbringen und die dann sozusagen durch die Umweltfaktoren, die ja noch dazukommen, das ist bis zum 6. Lebensjahr die häufigsten den häufigsten Erkrankungsbeginn gibt. Aber es gibt eben auch welche, die erst tatsächlich im Erwachsenenalter richtig letztendlich die Erkrankung entwickeln und dann auch erst Symptome entwickeln.
Und das wissen wir auch ganz gut bei unseren Familien, die wir betreuen, weil wir, hatte ich ja eben erwähnt, wenn wir einen Patienten aufgetan haben, der allen erstgradigen Verwandten sagen, wir würden ihnen sehr empfehlen, dass sie sich untersuchen lassen. Und in aller Regel werden die dann auch den genetischen Test bekommen. Warum? Weil wenn man, ich hatte ja erzählt, 30% sind, haben dieses Setting und in Familien, die betroffen sind, ja sogar noch mehr. Und es ist natürlich total hilfreich, wenn ich weiß, mein einer Sohn, der hat gar nicht das genetische Setting. Den muss ich nicht alle 1 bis 2 Jahre screenen. Mhm. Und wenn der Bauchweh hat, muss der auch nicht sofort eine Zöliakie Zöliakie-Untersuchung haben. Das ist also ganz gut zu wissen. Und wir haben deswegen natürlich auch einen Überblick darüber. Wir haben ganz viele Kinder dann im Vorschul- und Schulalter, die haben dieses genetische Setting, aber die sind nicht krank, die haben noch keine Antikörper gebildet. Und das sieht man schon, dass es über die Jahre dann doch bei einigen kommt, aber eben nicht bei allen.
Ja, und da von denen die häufigsten eben im Kleinkindalter.
Mhm. Wenn das jetzt so aus meiner Sicht diffuse Symptome sind oder so vielgestaltige Symptome sind und jemand bei euch in die Praxis kommt und eben diese Symptome hat und ihr denkt dann als Expertinnen tatsächlich gleich an die Zöliakie, was vielleicht ein Laie nicht so machen würde. Wie geht ihr denn davor? Wie diagnostiziert man das dann zweifelsfrei?
Na, das erste ist eine Blutentnahme.
Genau, denn es gibt einen Marker quasi, der uns schon sehr gut Aufschluss darüber gibt, ob hier eine Zöliakie vorliegen könnte oder nicht. Das sind die speziellen Antikörper, die der Mensch mit der Zöliakie bildet, gegen ein körpereigenes körpereigenes Gewebe, das ist die sogenannte Transglutaminase. Und dagegen werden Antikörper gebildet, die wir eben sehr verlässlich nachweisen können. Und wenn wir da einen positiven Test haben, also wo wir erhöhte Antikörper haben, machen wir immer nochmal eine zweite Blutentnahme, getrennt davon. Und wenn sich das dann in der zweiten Blutentnahme auch zeigt, ist das schon sehr wegweisend.
Und bevor wir weitermachen, ganz extrem wichtig war uns zu sagen, dass das nur funktioniert, wenn die Ernährung Gluten enthält. Okay. Wir haben das ja zunehmend häufig, das ist fast schon eine Mode geworden, dass Menschen von sich selbst annehmen, dass sie glutenunverträglich sind oder dass sie, wenn sie irgendwelche Beschwerden haben, als erstes mal eine glutenfreie Ernährung einleiten.
Ja, total. Das ist total eine Modewelle,
oder? Absurd, ehrlich gesagt.
Alle reden darüber.
Ja, und gerade im Kindesalter ist das ja nicht so ganz ohne und wirklich völlig unsinnig. Aber es ist eben auch sehr wichtig zu wissen, dass dann dieser Bluttest nicht verlässlich ist. Weil natürlich, wenn wir, das ist ja gerade die Behandlung, wenn wir die Glutenzufuhr stoppen, wird ja die akut, also diese chronische Entzündungsreaktion im Darm runterreguliert und damit auch die Antikörpertiter fallen und wir können die Krankheit nicht mehr nachweisen. Also die Diagnostik macht nur Sinn unter glutenhaltiger Ernährung.
Das ist ja wichtig für Eltern zu wissen. Ja. Also kleines Learning, liebe Eltern, wenn ihr so den Verdacht habt und zum Kinderarzt, zur Kinderärztin damit geht, dann nicht vorher schon therapieren, indem man das Gluten weglässt. Weil
ja, also denn wenn das so ist, und also auch das ist ja relativ häufig, dass sie dann kommen und haben schon eben über mehrere Monate diese glutenfreie Ernährung für ihre Kinder da gemacht, dann müssen die im Grunde nochmal 3 Monate richtig eine volle Glutenbelastung kriegen, bevor wir überhaupt irgendeine Untersuchung machen können.
Ja, und das Gleiche gilt übrigens auch für den normalerweise nach Goldstandard nächsten Schritt zur Sicherung der Diagnose. Es war ganz lange Zeit so, dass man gesagt hat, auch bei den Kindern, die Diagnose einer Zöliakie wird nur gestellt, wenn eine Dünndarmbiopsie gemacht wurde. Und diese Dünndarmbiopsie, da werden dann spezielle Untersuchungen gemacht. Da wird nicht nur nachgewiesen, dass die von Charlotte beschriebene Zottenverringerung da ist und alle möglichen Entzündungsmarker in der Schleimhaut, sondern da wird natürlich auch nach diesen Antikörpern geguckt und so.
Aber und das ist nochmal ganz kurz, wenn ich auch mal da reingrätschen darf. Eine Dünndarmbiopsie, also es erfolgt eine Spiegelung des Dünndarms. Und bei der Spiegelung erfolgt eine Gewebeprobe.
Ja, sonst geht das ja nicht.
Entnahme.
Genau. man biopsiert den nicht von außen. Aber ich glaube, das ist den meisten bewusst, ne? Dass man dann so ein Schläuchlein schlucken muss und dass es bei Kindern, eben bei jüngeren Kindern nur in Narkose funktionieren kann, weshalb die Eltern da auch ein bisschen Angst immer vorhaben vor dieser Untersuchung. Also das war ganz lange Zeit festgelegt, ohne diese Biopsie durch die Spiegelung wird keine Diagnose gestellt. Das ist aber geändert worden.
Aber nur für Kinder. Mhm. Ne? Also für Erwachsene gilt es weiterhin. Wir brauchen den positiven Bluttest und wir brauchen die Gewebeprobe. Und bei den Kindern ist es so, wenn wir in 2 verschiedenen Blutproben über 10-fache Erhöhung des Normwertes dieser Antikörper feststellen können, dann ist das beweisend für die Zöliakie. Die brauchen dann diese Spiegelung und Gewebeentnahme nicht mehr.
Mhm. Genau. Ja, was wollten wir noch sagen?
Also dann ist es, steht es fest, wenn 2 Bluttests das erbracht haben. Ja. Wenn diese Bluttests das nicht anzeigen, dann steht auch fest, dass es keine glutenunverträgliche, also keine Zöliakie gibt.
Annähernd. Dann sagen wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit.
Es gibt, das ist so ein bisschen exotisch, es gibt auch Glutenunverträglichkeiten, die nicht in die Gruppe der Zöliakie gehören und auch nicht in die Gruppe der Weizenallergien gehören. Aber das ist ein so mini, mini, mini kleiner Prozentsatz. Das führt zu weit, wenn wir.
Und die sind schwer zu diagnostizieren, die sind dann immer auch umstritten und jeder von uns kennt diese Kinder.
Und das gehört wirklich dann in die spezialisierte Betreuung, Begleitung und Abklärung zu unseren kindergastroenterologischen Kollegen.
Genau. Ja, das hat sozusagen, wäre für heute zu weitgehend.
Eine saubere Diagnostik mit einer eindeutigen Diagnosestellung ist so, so wichtig, denn was ist die Konsequenz? Wenn wir die Diagnose Zöliakie stellen, dann folgt die Therapieempfehlung und wir behandeln das nicht mit Medikamenten, sondern mit einer lebenslangen, super strengen, glutenfreien Ernährung.
Ja, und da wollten wir jetzt nochmal sagen, dass auch keine Spuren erlaubt sind. Das ist für die Eltern wirklich dann manchmal auch ein bisschen Detektivarbeit. Es ist unbedingt notwendig, dass sie eine Ernährungsberatung bekommen, manchmal mehr als eine.
Ja, und auch da, die Ernährungstherapeuten sind ja sehr unterschiedlich aufgestellt und es gibt wirklich sehr spezialisierte Ernährungstherapeuten. Auch da kann man mal einen Blick werfen auf die Seite der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft, die dort auch entsprechende Adressen gelistet hat und einem bei der Suche da behilflich ist. Denn es geht auf der einen Seite um die glutenfreie Ernährung, aber gerade wenn wir eine Familie haben, wo es ein oder zwei von vier oder fünf Familienmitgliedern betrifft, da gibt es ganz wichtige praktische Hinweise, wie gehe ich damit um zu Hause? Wie sortiere ich hier meine Küche? Wie kann ich das so getrennt kriegen, dass wir hier keine Verunreinigung haben? Aber wie kriege ich das auch hin, ohne mir jeden Tag 10 Knoten in die Füße zu machen?
Ja, und gestern war eine Mama da, die erzählt hat, sie ist jetzt so weit gegangen, nachdem das so schwierig war für ihre Tochter, die Antikörper, die da zu senken, die hat jetzt einen eigenen kleinen Ofen in der Küche, nur für dieses Kind. Also da sieht man mal, was das mit manchen Familien auch macht. Und wir wollten noch Beispiele bringen, ne? Also Beispiele dafür, wie unterschiedlich es sein kann, wenn Diätfehler gemacht werden. Also ich habe zum Beispiel ein kleines Mädchen, das, wenn es einen winzigen, winzigen Hauch Gluten isst, zum Beispiel irgendwie das Gebäck war deklariert als glutenfrei, aber hat dann doch Spuren von Gluten, dann spuckt die wirklich 2 Tage lang, hat grauenvolle Bauchkrämpfe und leidet wirklich schrecklich. Und ich habe auch ein Teenager-Mädchen, das fällt mir jetzt gerade als Beispiel dazu ein, die, ja wie Teenager auch so sind, natürlich eigentlich diese Zöliakie nicht so toll findet und die nicht sich einschränken lassen möchte und die, wenn die ein Döner isst mit ihren Freundinnen, gar nichts merkt, aber auch gar nichts, außer wenn ich das nächste Mal Blut abnehme und sehe, dass die Titer immer noch so hoch sind.
Ist aber trotzdem nicht gut.
Also ist überhaupt nicht gut. Nee, das ist eben wichtig zu sagen.
Das wäre vielleicht interessant nochmal, das zu hören. Also selbst wenn man denkt ja, also solange ich keine Symptome habe und nicht an irgendwas leide, ist ja alles gut, dann kann ich das offenbar doch ein bisschen vertragen und so. Aber diese Reaktion, diese Autoimmunreaktion besteht ja trotzdem und ist nicht ohne.
Nee. Ja, also man muss sich einfach klar machen, es ist eine chronische Entzündung der Dünndarmschleimhaut und ich merke ja primär keinen Eisenmangel oder auch einen Vitamin-B12-Mangel oder andere Dinge. Ich merke sie dann, wenn der Mangel so gravierend ist, dass die Folgen aber auch gravierend sind. Und das ist ein Prozess, der über eine längere Zeit ja stattfindet. Und das ist so ein bisschen das Gemeine daran. Es wäre einfacher für alle, da ganz diese Diätempfehlung zu befolgen, wenn die Folgen für einen selbst so klar
wären
und so spürbar wären. Aber das ist das Gemeine. Und man muss auch klar sagen, es gibt ein deutlich erhöhtes Krebsrisiko im Darm für die Patienten mit der Zöliakie, wenn sie nicht die glutenfreie Diät einhalten.
Also das ist wirklich ja wichtig. Mhm. Zur Ernährung habe ich noch mal eine Frage. Also jeder kennt ja oder ich kenne, dass es eben auch glutenfreies Brot gibt, dass man im Supermarkt eigentlich jetzt fast überall ja auch so glutenfreies Gebäck und eben wie gesagt Brot und Waffeln und was immer.
Es ist viel einfacher geworden.
Es ist viel einfacher.
Früher war es ganz schlimm übrigens, wenn ich das nochmal sagen darf. Früher haben unsere Familien mit Glutenunverträglichkeiten, die mussten die Präparate für wahnsinniges Geld aus den USA einführen. Und inzwischen kriegt man ja überall glutenfreies.
Also man kann ja aber auch nochmal sagen, also glutenfreies Getreide, Reis, Mais, Kartoffeln, Buchweizen, Hirse, Quinoa, Amaranth, glutenfrei gekennzeichneter Hafer. Ja, das ist nochmal ganz wichtig, bei Hafer zu sagen. Der ist oft eben verunreinigt. Und es gibt aber als glutenfreien Hafer gekennzeichnete Produkte. Und die gehen auch. Also es geht vieles.
Sag nochmal, das ist ja interessant. Also Reis, Buchweizen, Mais hast du genannt, kann man gut essen. Das sind praktisch, das ersetzt auch vielleicht
anderes Getreide, welches Gluten hat, kann man so verwenden.
Quinoa kann man ja auch gut verwenden.
Also die Patienten brauchen wirklich eine ganz umfassende Aufklärung. Es gibt auch Medikamente, die Gluten enthalten. Und es ist eben Gluten.
Oha, was ja, denn?
Also jetzt als Präparat?
Nee,
also
ja, das ist ein Emulgator, ne?
Ah, okay.
Ja, das ist ein Kleber und der wird auch in Medikamenten verwandt.
Genau, und er ist Gluten wird auch als Träger von Geschmacksstoffen zugesetzt, sodass Dinge, die eigentlich primär, also wenn man jetzt mal an eine Wurst denkt, dann denkt man nicht sofort an das Getreide in der Wurst oder dass dann Gluten zugesetzt sein könnte, um die Geschmacksstoffe irgendwie noch zu verstärken.
Ist aber sehr häufig so.
Und muss das gekennzeichnet sein?
Ja.
Ja, das muss gekennzeichnet sein und das Kennzeichen für die glutenfreien Nahrungsmittel ist die durchgestrichene Ehre.
Okay. Da kann man gut drauf achten. Und die Deutsche Zöliakie-Gesellschaft, jetzt ging es mir leichter von den Lippen, die hat auch eine Positivliste sowohl für alle möglichen Nahrungsstoffe als auch für die Medikamente,
ja, und
die glutenfrei, ne? Für die Kosmetika, genau, die vielleicht mit dicht am Mund Kontakt
Zahnpasta.
Haben. Ja, und
Zahnpasta.
Die haben
unfassbar, Zahnpasta kann Gluten enthalten.
Ja. Und die haben auch eine App, ne? Eine App, die mehrsprachig aufklärt über die Zöliakie, die einen so einen Scanner-Funktion hat, mit der man gucken kann, ist hier in diesem mit Lebensmittel irgendwie Gluten drin oder nicht. Du hast sogar gefunden, dass da ein Hotelguide drin ist, glaube ich.
Ja, und Restaurants, genau. Die da Empfehlungen, also es gibt Empfehlungen einfach, welche Hotels und Restaurants sich dann verlässlich irgendwie glutenfreie Speisen einfach herstellen. Und
Die Mitgliedschaft übrigens in dieser Gesellschaft, die empfehlen alle kindergastroenterologischen Abteilungen, die diese Kinder mitbetreuen, die empfehlen wir auch sehr, weil die wahnsinnig hilfreich ist und es gibt auch eine Selbsthilfegruppe.
Ja, das ist schon auch hart. Also diese Zöliakie-Diagnose und die Umstellung der Lebensumstände, das ist ein bisschen, das ist ja mühsam, aber es ist auch manchmal gerade für die Jugendlichen irgendwie sehr einschränkend, wenn sie eben nicht mit ihren Freundinnen und Freunden zur Dönerbude gehen können oder auf den Partys oder auf den Kindergeburtstagen bei den Kleineren nicht alles einfach essen können, was die anderen essen können.
Ja, das glaube ich.
Das kann auch eine ziemliche Belastung
sein. Und weg geht es nicht, das wächst sich nicht aus, wenn es einmal da ist und diagnostiziert ist.
Das ist eine lebenslange Erkrankung und wenn ich 20 Jahre komplett glutenfrei streng war und wieder anfange mit Gluten, dann geht es wieder von vorne los.
Dann geht es von vorne los. Und vielleicht nochmal gesagt, dass natürlich die Einhaltung der Diät viel einfacher ist, wenn man zu denen gehört, die heftige Reaktionen auf Diätfehler haben, als für die, die eigentlich nichts merken. Ne?
Ja.
Also da habe ich wirklich viel gelernt. Ich hoffe, Eltern, liebe Eltern, ihr auch. Das ist gibt ganz diffuse Symptome, die man gar nicht unbedingt gleich in Verbindung bringt, so wie auch Gereiztheit oder Abgeschlagenheit.
Ja, aber ich glaube, Sie können sich alle sicher sein, dass wir Kinder- und Jugendärztinnen das total auf dem Schirm haben. Und
ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also selber kommt man da vielleicht nicht drauf, aber mit seinen Symptomen, welcher Art auch immer, kann man dann sich vertrauensvoll an seine Kinderärztin oder Kinderarzt wenden, der dann doch auch für mich jetzt anscheinend relativ leicht auch so eine Diagnose mittels Bluttests geben kann. Aber ganz wichtig, glaube ich, zu wissen ist noch, dass man, auch wenn man keine Symptome hat, einfach wirklich das ernst nehmen muss, weil es Schäden anrichtet, auch wenn diese Zöliakie nicht immer zu Symptomen führt.
Und ein ganz wichtiges Statement bitte für heute auch, deklarieren Sie sich nicht selbst ohne Diagnostik zum Glutenunverträglichen.
Weil es ist schlimm genug, wenn man es hat.
Ja.
Ja. Liebe Kinderdocs, das war sehr, sehr interessant. Ich danke euch und bis zum nächsten Mal.
Bis gerne. Zum nächsten Mal.
Tschüss.
Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de/podcast.